Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 10. März 2023. Dominik Feusi und Markus Somm. Heute war Bundesratssitzung gewesen, wie immer während der Session ist das am Freitag. Ist aber nicht so wahnsinnig viel Spektakuläres beschlossen worden. Dominik, was ist das Wichtigste?
Ja, es hat eine Medienkonferenz gegeben zur weiteren Gleichstellung der Behinderten. Alain Berset unterwegs fürs juste Milieu. Ich wollte nicht in Abrede stellen, dass es für Menschen mit einer Behinderung immer noch Schwierigkeiten gibt. Die sind aber sehr oft auch staatlich bedingt, weil der Staat irgendwelche Subventionen eben nicht an die Behinderten gibt, sondern an Behindertenorganisationen, wo, da kann man mal reinschauen, am meisten sind an der Spitze, in der Geschäftsleitung, in der Verwaltungs- und Stiftungsräte, lauter Leute sitzen, die keine Behinderung haben.
Ich finde, sie sitzen nicht im Rollstuhl dort, sondern sie sind alle nicht behindert. Gilt übrigens, hat mir auch ein guter Kollege erzählt für Pro Infirmis, eine Organisation, die sehr viele Angestellte hat und praktisch keine behinderte Angestellte.
Ja, das ist ein bisschen so. Aber das habe ich schon erlebt, als ich ganz früh meine ersten Gehversuche in der Politik gemacht habe, beim Guido Zech, bei der Paraplegiker Stiftung, wo aber diesbezüglich ein bisschen anders funktioniert, das muss man eigentlich sagen. Gut, aber wichtiger finde ich eine Medienmitteilung, wo keine Medienkonferenz ausgelöst hat, wo ich aber sehr, sehr entscheidend finde. Der Bundesrat hat seine Eckwerte von den mehrjährigen Finanzbeschlüssen veröffentlicht, diskutiert, beschlossen. Und er setzt damit Prioritäten bei der Armee, bei Umwelt und Ukraine. Ganz kurz zu den Fakten. Forschung und Innovation. Man hat jeweils über sozusagen eine Wachstumsrate und eine Obergrenze beschlossen. Forschung und Innovation, Wachstumsrate nominal in Prozent, 2%, Obergrenze 29,7 Milliarden. Das ist jeweils für 4 Jahre. Armee, Wachstumsrate 5,1%, Obergrenze 26 Milliarden. Agrarpolitik, minus 0,1%, Obergrenze 13,7 Milliarden. Internationale Zusammenarbeit, das ist Entwicklungshilfe, Wachstumsrate 2,5%, 10,6 Milliarden. Regionaler Personenverkehr, 1,9% Wachstumsrate, 4,7 Milliarden. Umwelt, 4,6% Wachstumsrate, Obergrenze 2,2 Milliarden. Kultur, 1,2% Wachstumsrate, Obergrenze 1 Milliarde Franken. Man sieht da ein bisschen Gewichtung. Was besonders viel wächst, ist die Armee, ist die Umwelt und immer noch die Entwicklungshilfe, eigentlich überdurchschnittlich.
Genau, und wenn man jetzt mal überlegt, dass wir Entwicklungshilfe, ich glaube, wenn man es recht ist, etwa seit den 60er Jahren betreiben, und ich würde sagen, die Erfolge sind doch sehr, sehr spärlich. Den Ländern, die sich wirklich gut entwickelt haben, wie China oder Vietnam oder Indien auch und so weiter, haben wir keine Entwicklungshilfe geleistet. Und in den Ländern wie zum Beispiel, ich weiss nicht, Ruanda, wo ein grosses Vorbild war, von unserer Entwicklungspolitik haben wir eines von den grössten Massaker überhaupt je erlebt, was in den letzten 50 Jahren seit dem Holocaust gegeben hat. Entwicklungshilfe ist ein Fiasko für den Westen. Der Westen hat nie ein gutes Beispiel. Man sollte das eigentlich streichen. Vor allem, wenn man überlegt, was wir ja sonst auch noch leisten. Ich meine jetzt einfach, wenn man die ganze Ukraine-Hilfe anschaut, das wird auch eine grosse Entwicklungshilfe werden. Wir werden den Wiederaufbau todsicher finanzieren. Wir haben heute schon auch viel finanziert in Osteuropa. Das ist wenigstens eine Entwicklungshilfe, wo man noch sagen kann, hey, das bringt uns etwas, weil das sind unsere Nachbarn, die sind in der Nähe. Aber was vor allem der Punkt ist, auch wenn es moralisch vielleicht, aber ich bin nicht der Meinung, aber moralisch vielleicht eine gewisse Entlastung gegeben hat, dass man gefunden hat, man tut die armen Länder ein bisschen unterstützen. Es hat niemand etwas gebracht. Es ist Geld verbrennen. Und es ist ein bisschen ähnlich wie das, was du gesagt hast mit der Behindertenorganisation. Ein grosser Teil von dem Geld geht ja in NGOs, die hier in der Schweiz arbeiten, wo Schweizer dann arbeiten, die Ethnologie, Soziologie und Geschichte studiert haben, die man sonst nicht brauchen kann. Die tun wir mit der Entwicklungshilfe an ihrer Entwicklung unterstützen. Das ist eigentlich, was Entwicklungshilfe ist. Das ist ein Witz. Aber was ich noch will sagen, Dominik, was auch extrem ist, es wächst überall. Man könnte jetzt auch mal sagen, ja, gibt es nicht einen Bereich, wo vielleicht auch mal schrumpfen könnte?
Ja, die Beobachtung ist richtig. Es gibt einen Bereich, das ist die Agrarpolitik, wo schrumpft, aber sonst
0,1, gell? 0,1.
Genau, 0,1. Ja. Das ist, ja, man muss auch das denn die Zahlen denen um die Ohren hauen, die immer sagen, man tut sparen. Nein, man tut nicht sparen, man tut unterschiedlich schnell wachsen. Ich finde, man könnte ja auch einfach mal generell überall 1% wegnehmen, dann wäre es sicher besser. Nein, es ist natürlich das grosse Dilemma, dass der Staat einfach immer wächst. Und ich finde, eigentlich das, was wachsen sollte, ist der private Bereich in dem Land. Dort, wo Menschen sich freiwillig und ohne Zwang miteinander koordinieren. Die Resultate sind nämlich dort besser, es schaut mehr raus. Es sind immer Win-Win-Verhältnisse. Beim Staat muss man froh sein, wenn wenigstens auf einer Seite von der Vertragsbeziehung ein Win kommt. Das ist nicht immer der Fall. Vielleicht noch wegen der Entwicklungshilfe. Das ist nämlich ganz wichtig, oder? Man hat dort jetzt schon Geld eingestellt im Hinblick auf den Wiederaufbau von der Ukraine. Nämlich 650 Millionen Franken für die Periode 2025 bis 2028. Gleichzeitig schreibt aber die Finanzverwaltung, es sei klar, dass die Kosten hoch ausfallen werden und, ich zitiere, der Beitrag des Bundes an den Wiederaufbau der Ukraine wird nicht vollumfänglich aus dem ITSA-Budget, das ist eben das Entwicklungshilfebudget, erfolgen können. Das heisst, mit anderen Worten, es wird nicht bei diesen 650 Millionen bleiben.
Genau, und man tut eben bei anderen Ländern, wo man Entwicklungshilfe leistet, oder eben bei den NGOs, die man in Bern und in Zürich unterstützt, und weil die sind ja so wahnsinnig arm und sind am unterentwickelt sein. Nein, dort tut man nicht streichen, dort tut man nicht im Prinzip verlagern. Es ist eigentlich das Gleiche bei der Asylpolitik. Man kann nicht 70'000 Leute aus der Ukraine aufnehmen und gleichzeitig so tun, als wäre nichts passiert und gleichzeitig immer noch Leute aus Afghanistan und aus Syrien und aus der Türkei und ich weiss nicht woher auch noch holen. Es geht einfach nicht. Und ich meine, das ist genau das, was du vorher gesagt hast, was den Staat betrifft. Der Staat kann sehr viele Sachen einfach, weil er uns zwingt dazu. Und letztlich ist das Problem, wenn der Staat immer mehr wächst, dann sind wir immer weniger frei. Viele Leute haben das Gefühl, oh, das ist schaurig ideologisch und so weiter, bis die nächste Parkbus dann einmal zahlen. Das ist ein Problem, das ist ein echtes Problem. Wir ersticken in dieser Unfreiheit, wo wir uns selber eigentlich darauf verordnen. Und das ist ein Problem. Gut, haben wir noch andere Themen. Ganz ein wichtiges, interessantes Thema ist Corona-Politik nach wie vor. Es ist eigentlich der Time of Reckoning gekommen. In Amerika viel, viel stärker als bei uns. Da kommen eigentlich fast alle zwei Tage kommt wieder etwas raus, wo klar wird, dass die wissenschaftliche Evidenz überhaupt nicht da war für viel, viel Corona-Massnahmen, Masken, Lockdown, Schulschliessungen und so weiter. In der Schweiz oder auch in Europa ist man da stiller. Man tut natürlich Behörden, die sich wahnsinnig geirrt haben, schonen. Ausser in England, auch ein gutes Beispiel, Lockdown-Files, wo man auch wieder erfahren tut, was Behörden falsch gemacht haben. Heute, Tagesanzeiger hat in einem Anflug von einer gewissen Ehrlichkeit, wahrscheinlich ist es nicht so gemein gewesen, auch etwas zum Beitrag geleistet zur Corona-Politik, Aufklärung. Dominik, um was geht's?
Ja, ich habe heute Morgen den Tagesanzeiger aufgemacht, also die Berner Zeitung, das ist das, was ich abonniert habe, aus dem Haus Tamedia, und habe ein Interview gesehen mit dem Pietro Vernazza. Ich habe gedacht, ach, schon wieder eins, er hat doch erst kürzlich eins der NZZ gegeben, ich glaube, wir haben bei Bern einfach auch darüber geredet. Dann schaue ich es an, ich fange es an zu lesen, steht publiziert heute 05:08 und dann lese ich das, und je mehr ich lese, desto mehr merke ich, das ist uralt, das Interview. Sie reden nämlich von einer zweiten Welle zum Beispiel. Und ja, manchmal tut man ja so Sachen umbenennen, aber nein, das Interview ist schon mal erschienen, und nämlich am 18. Juli 2020 in der Sonntagszeitung, also so noch der ersten Welle. Und wenn man das Interview liest, ich tue es unten drauf verlinke, ich empfehle euch, das wirklich zu lesen, weil der gute Pietro Vernazza, Infektiologe, Professor, Chefarzt am Spital St. Gallen, der Titel ist, das Coronavirus scheint weniger gefährlich als gemeinhin vermutet. Er hat mit allem Recht, was er da sagt, obwohl es noch nicht so klar war denn. Und er ist unter anderem wegen dieser Behauptung damals diffamiert worden. Ich glaube, das war auch das letzte Interview gewesen, wo er die Media gegeben hat. Insbesondere am Inlandteil, also der Zentralredaktion und den Datenjournalisten, weil die Media komplett abdriftet ist unter der Leitung von Mark Brubacher, sind da Taliban-ähnliche Verhältnisse hat's gegeben. Wer anderer Meinung war, ist diffamiert worden, auch intern. Der Pietro Vernazza hat fast niemand mehr können publizieren, außer auf seinem persönlichen Blog. Er ist massiv unter Druck gesetzt worden. auch im Übrigen auch in anderen Medien ist er nicht mehr vorgekommen. Einfach weil er so ganz ruhig, und das macht er in dem Interview, sagt, ja, man muss, ein Arzt muss zum Beispiel auch damit leben, dass Menschen irgendwann einmal sterben. Und es ist nicht sinnvoll, die Strategie zu machen, das Virus komplett zu isolieren und letztlich Massnahmen über Jahre durchzutragen, weil das nicht funktionieren wird.
Genau, also es ist eigentlich schon eine Meinung gewesen, wo man nicht mehr hat dürfen äußern, dass der Mensch dort sterben. Das ist nicht mehr vorgekommen. Das ist nicht mehr akzeptiert worden. Nein, übertrieben. Aber es ist wirklich eins von den ganz grossen Problemen gewesen von dieser Corona-Politik. Und ich habe es vorher erwähnt, das ist da, wo jetzt überall rauskommt. Dass da eigentlich der Mainstream, ob es in der Wissenschaft ist, ob es in der Politik ist, ob es im BAG ist, ob es, und das ist ganz ein grosses Problem gewesen, ob es in den Medien ist. Der Mainstream hat nicht recht gehabt in ganz vielen Fragen. Und erstens, ist das normal, dass man nicht recht hat? Aber das Problem ist, dass jeder, der es anders gesehen hat, ist eben, wie du sagst, diffamiert worden, unterdrückt worden, verjagt worden. Und es ist in dem Sinne eine lustige Ironie, dass der Tagesanzeiger da irgendeinen Produzent gehabt hat, der da die falsche Knöpfe gedruckt hat und plötzlich kommt das Interview. Eigentlich wieder eigentlich das total gut beleidigt hat, wie der Vernazza, ich kenne ihn auch gut. Das ist so ein interessanter, aufgeschlossener, differenzierter, gescheiter Mann, wieso jemand, der so wichtig gewesen wäre in dieser Phase, dass man eben auf solche Leute anlässt? Es hat verschiedene Meinungen gehabt und eben, wie sich herausgestellt haben, viele von diesen Dissidenten eigentlich recht gehabt und nicht die Trottel, die ganze Zeit trommelt haben, was man vortrommelt hat. Aber wie gesagt, da können wir jetzt nicht mehr ändern, aber es ist für die Zukunft wichtig. Jedes Mal, wenn wir wieder ein Thema haben, wo alle der gleichen Meinung sind und wo andere Meinungen einfach nicht mehr dürfen vorkommen, ist es ein Problem. Und ich sage es jetzt mal ganz, ganz deutlich auch, was Russland betrifft. Ich bin bei Russland und du auch, Dominik, wir sind da klarer Meinung. Wir finden wirklich, die Ukraine ist völlig zu Unrecht angegriffen worden. Da ist nicht der Westen schuld, nicht NATO, nicht Amerika, nicht Deutschland und auch nicht die Schweiz, sondern es ist der Putin schuld. Wir haben da eine starke Meinung. Und trotzdem haben wir kein Problem, dass andere Leute auch eine andere Meinung vertreten. Und die sollen sie ja vertreten, wo sie immer wollen. Wir halten sie dann für Idioten, das dürfen wir. Das gehört ein bisschen zu der normalen Polemik. Aber wir wollen nicht, dass man die unterdrückt und zensiert und so weiter. Wer gern zensiert ist, aber ein anderer Mensch, den wir sowieso ab und zu als Oberzensor erleben, das ist der John Pult. Was hat er gepostet?
Ja, der John Pult und seine SP, sie erhöhen den Druck auf das Departement von Albert Rösti, wo zuständig ist auch für Kommunikation, das heisst UVEC. Und sie, es ist immer so, oder? Sie tun dann das machen wie ein Tagesanzeiger und immer, nicht immer, nein, es gibt ja mehrere Journalisten, die in Frage kommen, aber meistens ist es der Gregor Poletti, den wir beide kennen, ein guter Journalist, aber einfach, er hat den Hang, wenn er irgendeine Partei, nein, eben nicht irgendeine Partei, wenn der SP auf den Druck will, auf irgendjemanden erhöhen, dann schreibt er das einfach so runter. Und zwar geht es um John Pult darum, dass die Schweiz Gesetz annimmt, wo die EU dran ist, zu erlassen, gegen sogenannte Online-Giganten. Damit meint er noch nicht den Nebelspalter, er meint Twitter, Facebook, YouTube. Und dort will man faktische Zensur einführen. Dort sollen letztlich irgendwelche Leute darüber bestimmen, was dort uns vorgesetzt werden darf und was nicht. Das kommt direkt auch also vom John Pult, eben, wo das bei anderen Bereichen, bei anderen Medien, bei journalistischen Medien auch schon so ein bisschen probiert hat. Er hat dann bei uns auf nebelspalter.ch gesagt, nein, er will keine Zensur, er will kein Wahrheitsministerium. Aber es geht natürlich der Sozialdemokraten darum, dass nicht alles darf gesagt werden. Und es ist total antifreiheitlich. Natürlich wird im Internet ganz viel Blödsinn behauptet, ganz viel dumme Sachen. Aber das ist erlaubt. Dummheit ist nicht strafbar. Dummheit sollte man nicht verbieten, sondern man muss ein Gesellschaftssystem haben, wo sich Dummheit nicht lohnt. Wo der Dumme bestraft wird, weil er damit sich selber diskreditiert, kein Geld verdient, den Job verliert oder whatever.
Genau, und selbst, nein, nicht einmal das muss passieren, sondern ich finde eben, das ist ja der Witz, dumm, was dumm ist, ist ja auch in the eye of the beholder. Ich finde sehr viele Sachen, die der John Pult sagt, einfach dumm. Er findet das wahrscheinlich sehr intelligent. Da hat man unterschiedliche Meinungen, das gibt's ja. Und das ist ja Gottverdeckel, unsere 200-jährige Tradition im Westen. In der Schweiz ist sie teilweise noch ein bisschen älter. Wir haben nämlich nicht so wahnsinnige Zensurbehörden je gehabt in der Schweiz. So haben die alten Orte, die alten eidgenössischen Orte, haben natürlich auch probiert, immer wieder zu zensieren. Aber wie das halt ist in der Schweiz, und er als Bündner sollte das verstehen, weil Graubünden selber ist ja so eine Republik gewesen, wo alles dezentral war. In der Schweiz hätte man das gar nie können durchsetzen und nie richtig können überhaupt überprüfen, wenn einer nachher im Engadin irgendetwas behauptet hat, hätte er das in Chur erst 3 Jahre später erfahren, weil die Postkutsche im Schnee stecken geblieben ist. Also das ist ganz etwas Wichtiges, dass man einen Pluralismus zulässt, der ab und zu auch wehtut. Und ich glaube, Bern einfach tut ja allen unseren vielen linken Abonnenten, das muss ich jetzt mal betonen, weil Dominik hat mich gestern kritisiert, dass ich da unsere lieben linken Abonnenten vor den Kopf stosse. Nein, ihr seid herzlich willkommen. Da könnt ihr Pluralismus pur erleben. Ich könnte euch die ganze Zeit aufregen über den Vollidiot Feusi und den Doppelsumm. Das ist der Witz von einer Debatte, dass man sich auch ein bisschen aufregt übereinander. Aber was auch wieder erfreulich ist, muss ich sagen, wenn die Temperatur steigt, dann geht es uns allen besser. Das ist im Parlament jetzt auch wieder der Fall. Um was geht es? Der Ständerat hat gehandelt. Dominik.
Ja, der Klimawandel kommt an im Bundeshaus, nämlich die Präsidentin vom Ständerat, Thurgauer Mitte, Ständerätin Brigitte Häberli-Koller, hat den Auftrag erteilt, dass man die Heizungen wieder ein bisschen aufdreht. Die hat man ja abgedreht, weil man helfen will, sparen. Dass das nicht viel gebracht hat, das ist mittlerweile allen klar, oder? Verrückt. Aber jetzt die Änderung sofort. Und zwar, der Grund ist der, weil es Leute gegeben hat, Parlamentsmitglieder, sind wegen der Zugluft krank geworden. Und jetzt sind sie wieder im Bundeshaus, aktuell kuschelige 22 Grad.
Genau, und die Zugluft, wer der Ständerat kennt, oder, da ist ja die Zugluft wirklich ganz verreckt. Also, das ist ja wahnsinnig, wie das in diesen schlecht isolierten Fenstern aus dem letzten Jahrhundert immer durchgezogen hat. Die armen Siechen sind dann nachher mit dem Pelzmantel und mit dem KMI.
Ja.
Mit dem Pelzmantel sind sie da gehockt und haben geschlottert bei 20 Grad. Nein, aber es ist interessant, oder, weil es zeigt ja, dass Parlamentarier finden so, jetzt, also, sagen wir, die Ständeräte, Nationalräte, die tun ja immer noch bei 5 Grad minus aushalten. Nein, man sieht, die Ständeräte haben jetzt aufgegeben, aber sie selber finden eben 22 Grad ist gut. Aber soviel ich weiss, Dominik, gell, es ist immer noch so, dass der Bund eigentlich empfiehlt, wir sollten auf 20 Grad runter, oder ist die Sommer-Uga-Regel, ist die aufgehoben worden, stillschweigend, wie ist eigentlich der Stand?
Nein, das ist immer noch so. Also es gilt immer noch die offizielle Empfehlung 20 Grad und nicht mehr. Und eben, das hat bereits schon dazu geführt, dass es Krankheitssymptome gegeben hat, und darum ist jetzt wieder 22 Grad. Das sind die zwei, das ist wahrscheinlich das 2-Grad-Ziel vom Klimaabkommen von Paris, gar nicht davon aus.
Alles gut. So, jetzt müssen wir noch etwas in eigener Sache verkünden. Vor allem geht es um den Dominik Feusi. Dominik Feusi hat heute sein neues Bundeshaus-Briefing lanciert. Das ist ein Newsletter, ähnlich wie das Memo, das ich mache. Dominik, um was geht's? Was ist dein Ziel? Was willst du erreichen?
Ja, das Bundeshausbriefing, das wird eigentlich am Freitag die Leute, die Menschen, die es abonniert haben, ich da unten dran verlinken, könnt ihr draufklicken und dann das Bundeshausbriefing abonnieren, live letztlich informieren, was in Bern gerade läuft und vor allem vorschauen in die nächste Woche, was nächste Woche aktuell sein wird, das ist das Entscheidende und auf wer man muss achten. Also zum Beispiel nächste Woche grosse Debatte über den sogenannten Mantelerlass, Energiepolitik, ganz wichtig, es ist wie eine Art der erste grosse Tolken, wo der Albert Rösti setzt auf seine Weste. Wir hoffen, es ist ein schöner Tolken. Und obwohl er die Vorlage von der Frau Sommer-Uga geerbt hat, ist es interessant zuzuhören, wie er argumentiert. Oder er hat ja schon ein bisschen kommunikativ geschiftet. Er sagt, oder, wenn wir wollen dekarbonisieren, wenn wir wollen Klimaziele erreichen, brauchen wir ganz, ganz, ganz viel Strom. Das ist eine Banalität, aber wenn man das so betont, in der Politik geht es oft um so ein Narrativ, das wissen die Leute, die uns regelmäßig hören, weil wir probieren da bei Bern einfach die Narrative zu durchschauen. Dann das zweite grosse Thema ist EU-Schweiz. Am Mittwoch gibt's am Europatag von der Uni Freiburg ein Auftritt von Maro Sefcovic, Vizepräsident von der EU-Kommission. Und ich schaue ein bisschen führen, auf was man dort muss achten bei den Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU. Und so, wer das abonniert, der soll immer up to date sein und er soll vor allem darauf sehen, wer man in den nächsten Wochen muss beobachten, damit er versteht, wie sich die Politik in der Schweiz verändert. Weil das ist sehr oft, wird das durch einzelne Menschen getrieben, wo ihre Kommunikation, in der Art und Weise, wie sie argumentieren und was sie weglassen, entscheidende Veränderungen letztlich ankündigen oder einleiten.
Genau, ich glaube, das ist auch ein absolutes Innovative an dem neuen Newsletter. Abgesehen davon, dass er einfach, da müsst ihr jetzt einfach mal lösen, das kann der Dominik natürlich selber so nie sagen, aber der Dominik ist einer von den besten Kenner überhaupt vom Bundeshaus, ist seit 25 Jahren dort tätig, zuerst als Berater oder Mitarbeiter, dann als Lobbyist, jetzt schon lange als Journalist und Rechercheur und so weiter, Analytiker. Er weiss, was läuft unter dieser Bundeshauskuppel, selbst wenn es 24 Grad warm ist. Er weiss genau alles. Er weiss, wer dort schweizt. Und es ist wirklich ganz etwas Wichtiges, das Anliegen, ich betone es einmal, es ist innovativ, wir wollen wirklich auf die wichtigen Akteure eingehen. Der Dominik wird genau die Leute rausnehmen, wo man sagt, das ist jetzt wichtig, schaut auf den, schaut auf den Rösti, oder schaut eben auf den Gassis, was er dort jetzt macht, damit ihr merkt, Politik, und das ist wirklich ganz etwas Wichtiges bei Politik, geht es um Menschen. Menschen machen Politik. Und wenn wir ein Seich machen, ist auch immer ein Mensch dahinter. Wir wollen auch Verantwortlichkeiten wieder klar benennen. Das ist etwas, was in den letzten paar Jahren immer ein bisschen verborgen geblieben ist. Logischerweise, weil die Regierung hat nicht gern, wenn man die Leute einzeln rausstreicht und sagt, der hat jetzt versagt, der hat einen Blähler gemacht. Oder eben, was Parlamentarier gar nicht gern haben, ist, wenn man sagt, hey, wie hast du eigentlich abgestimmt? Ist das das, was du deinen Wählern versprochen hast? Oder ist es dann einfach das, was jetzt gerade irgendwo der Zeitgeist und das ist ja meistens entweder Tamedia oder Ringier, verlangt, das tun wir rausstreichen und das tut Dominik Freusi jetzt jeden Freitag bringen, dass der Newsletter kommt, wenn, Dominik?
Am Freitag um 2:30 und er wird auch als Podcast erscheinen, also auf allen Podcast-Portalen findet ihr den, könnt ihr auch dort abonnieren und online ist er am Samstagmorgen auf nebelspalter.ch.
Genau, also abonnieren, zuhören oder lesen und vor allem viel lernen. In dem Sinn, das war es gewesen. Heute Bern einfach an dem 10. März 2023. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf allen anderen Podcast-Providers, die es gibt. Selbstverständlich am besten dort, wo ihr jetzt uns gerade gefunden habt. Könnt uns weiterempfehlen, könnt uns hoch bewerten, könnt von uns reden, das würde uns freuen. Wir wünschen ein sehr schönes, langes, fröhliches, ich weiss nicht was, interessantes Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Montag am 5. auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.